Guten Tag, Herr Tull.
Grüße Sie.
Zwischen 2015 und 2017 endet die reguläre Amtszeit von 9 Staatspräsidenten in Subsahara-Afrika. Einige versuchen sich an Verfassungsänderungen. Gibt es einen Trend, die 2-Amtszeiten-Regelung auszuheben?
Ja, diesen Trend gibt es schon seit ungefähr 10 Jahren. Der kommt erstmal durch eine positive Entwicklung zustande, nämlich dadurch, dass die neuen Verfassungsgeber Anfang der 90er Jahre, als eine Demokratisierungswelle Afrika erfasst hat, eben gesagt haben, wir brauchen Amtszeitbeschränkungen. Und nun haben wir immer mehr Länder, in denen die Präsidenten tatsächlich dann versuchen, diese Amtszeitbeschränkung aufzuheben, um sich erneut bei Wahlen präsentieren zu können. Und das ist schon ein ziemlich markanter Trend, den wir da erkennen können.
Haben Sie denn rausgefunden, was diese Präsidenten dazu bewegt, diesen ja durchaus risikoreichen Versuch zu wagen, mit einer Verfassungsänderung die Verlängerung ihrer Amtszeit zu erwirken?
Naja, zum einen ist es nur dann risikohaft, wenn man vorher nicht genau weiß, wie die Kräfteverhältnisse einzuschätzen sind in den meisten Ländern, in denen es versucht wird. Also wir gehen schon davon aus, dass die meisten Präsidenten tatsächlich auch glauben, dass sie es ohne Probleme schaffen werden, weil sie etwa eben den Rückhalt in ihrer Regierungspartei haben, weil sie in der Regel auch die Parlamentsmehrheiten kontrollieren und insofern schon eine gewisse Sicherheit haben, dass es letztendlich von Erfolg gekrönt sein wird. Denn wie gesagt, die Dominanz ist eben gerade in diesen Präsidialsystemen durch die Staatschefs relativ groß. Und insofern ist eigentlich das, was wir jetzt in Burkina Faso erlebt haben, eher eine Überraschung. Das heißt also, dass es auf einmal ein Gegengewicht gibt, dass es sogar große soziale Bewegungen und Proteste gibt. Das sehen wir in der Vergangenheit eher selten, aber das zeigt jetzt übrigens ja auch, dass es überschwappt, dass es Länder gibt, in denen solche Diskussionen geführt werden und die sozusagen eine Inspiration aus dem Fall Burkina Faso ziehen, insbesondere natürlich dann die Oppositionsbewegungen.
Was kann man denn gegen diese amtswütigen Präsidenten, nenne ich sie mal, unternehmen?
Na, von außen sicherlich nicht so wahnsinnig viel. Also das ist ja doch eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes, der in keinem Land der Welt dann wahnsinnig gerne gesehen wird. Aber letztendlich ist es auch so, dass es eben diese Norm nun mal gibt. Das heißt also in der Regel eben Amtszeitbeschränkungen auf 2 Mandatsphasen. Und daran sollte man zumindest doch appellieren aus westlicher Sicht, dass diese Norm besteht. Und ich meine, das ist ja auch mittlerweile oft genug wiederholt worden, was Barack Obama sagte. Wir brauchen starke Institutionen und keine starken Präsidenten. Okay, das wird jetzt in der Regel diese Leute nicht überzeugen. Auf der Ebene der Afrikanischen Union gibt es ja auch so etwas wie einen Hinweis darauf, dass man eben die Verfassung respektieren sollte. Also insofern kann man hier nur Überzeugungsarbeit leisten und vielleicht auch durch diese Verlautbarung Zivilgesellschaft, Oppositionsparteien oder eben interne Gegner eines solchen Versuchs, die durch diese Stellungnahmen letztendlich zu ermutigen, Opposition zu beziehen. Ansonsten glaube ich nicht, dass man von außen da eine große Handhabe hat.
Könnte denn eine längere Amtszeit des Präsidenten auch Vorteile haben, zum Beispiel eben, dass es mehr Stabilität in der Region gibt?
Na klar, das kann durchaus sein. Ich denke, das ist letztendlich aber immer eine Frage, wie grundsätzlich man diese Problematik betrachtet. Ich denke, natürlich gibt es Präsidenten, die sehr gute Arbeit leisten und von denen man sich erwarten würde, dass sie auch weiterhin erfolgreiche Arbeit leisten, wenn sie weitere Mandatszeiten hätten. Aber aus der Erfahrung wissen wir eben auch, dass früher oder später auch der beste Präsident irgendwann vielleicht auf die schiefe Bahn gerät, ja, und es zu einer Personalisierung kommt und alles am seidenen Faden dieser einen Person hängt. Und insofern glaube ich, dass man sich grundsätzlich eher dahingehend bewegen sollte, dass man sagt, langfristig ist die Stabilität des Landes eben dann eher besser gedient, wenn sie einzelne Personen überlebt und diese Institutionen eines Landes diese Entwicklung weitertragen und jetzt nicht das Individuum.
Es gibt ja sogar einen Preis, der Staatsoberhäupter belohnt, wenn sie nach der in der Verfassung verankerten Zeit abtreten. Bis zu 5 Millionen US-Dollar gibt es dafür. Was hat es denn mit diesem Preis auf sich?
Naja, der Preis von dieser Mo Ibrahim Stiftung setzte genau daran an, dass man gesagt hat, wir wollen gute Regierungsführung belohnen und wir wollen diese Präsidenten belohnen, die aber gleichzeitig auch die demokratischen und verfassungsrechtlichen Spielregeln einhalten. Und die diese beiden Kriterien erfüllen, die haben die Chance darauf, diese üppige Pension zu erhalten, so wie ich es mal nennen würde. Und ja, das ist nun auch ein paar Jahre gut gegangen, aber in den letzten 3-4 Jahren, mit der Ausnahme, dass jetzt jüngst in diesem Jahr eben auch wieder ein Preisträger ernannt worden ist, aber zwischenzeitlich ist eben keiner ernannt worden, das Geld wurde nicht ausgeschüttet. Und insofern zeigt es sich eben auch, dass selbst diese Millionenbeträge offensichtlich nicht dazu angetan sind, die Präsidenten davon zu überzeugen oder dass diese Millionen eben nicht die Vorteile überwiegen, die diese Präsidenten aus der Amtsinhaberschaft ziehen. Denn wir müssen ja auch sehen, die Präsidenten, von denen wir hier reden, das sind nun überhaupt keine Demokraten, sondern die sind 30, 20 Jahre im Amt und regieren nach Lust und Laune ihr Land und sind mit Sicherheit selbst Multimillionäre, weil sie sicherlich auch in die Staatsschatulle gegriffen haben. Und insofern ist der Anreiz dieses Preises sicherlich dann in den meisten Fällen nicht so wahnsinnig hoch.
Wenn wir jetzt nochmal in ein bisschen demokratischere Gefilde bei uns hier in Europa gucken, Russland oder die Türkei haben es zumindest ja vorgemacht, wie man sich durch einen Amtstausch auch elegant an der Macht halten kann. Ist es da logisch, dass sich die Machthaber in Afrika daran vielleicht auch orientieren?
Das ist durchaus denkbar, dass es zu solchen Szenarien auch kommen könnte. Bisher war das jetzt noch nicht der Fall, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in dem einen oder anderen Land früher oder später passieren würde. Aber das ist letztendlich Zukunftsmusik. Ich glaube, dass die meisten Präsidenten hier doch einfach viel zu eitel sind, um sich auf solche Spiele einzulassen. Es gibt ja auch genügend Fälle, in denen die Präsidenten zum Beispiel nach dem Verlassen ihres Amtes auch noch genügend Ärger bekommen haben, also Strafverfolgung erlitten haben, möglicherweise vor dem Internationalen Strafgericht landen, ja, oder vor anderen Gerichten. Das sehen wir in Afrika eben auch immer wieder. Und das bedeutet letztendlich, glaube ich, dass viele Präsidenten so eine Art Interessen- und Lebensversicherung darin sehen, dass sie sich eben im Präsidentenamt zu halten versuchen. Und insofern diese Lösung, kurz mal abzutreten und dann wieder zurückzukommen, vielleicht doch nicht so die großen Garantien letztendlich zu liefern vermag.
Das sagt Dennis Tull von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über die Amtszeitbeschränkungen von afrikanischen Präsidenten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.